Ganz herzlich willkommen zur 103. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, als ich 27 war. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch so ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch eine kurze Info. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo liebe Elisa, ich habe im November 2018 nach einem 2-jährigen Kampf mit ihrer Seele meine Mutter verloren. Jede Folge deines wunderbaren Podcasts hat dazu beigetragen, dass ich ihren Tod immer mehr und mehr verarbeiten konnte. Dafür möchte ich dir danken. Ich würde mich freuen, dir meine Mutter Daniela in einer Folge vorstellen zu dürfen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und danke dir nochmal wirklich von ganzem Herzen. Liebe Grüße, Jule. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer wie immer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr unser Gespräch. Hallo liebe Jule, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben es in der Einleitung noch nicht gehört. Du bist 25, Entschuldigung, jetzt mache ich schon den selben. Du warst dir selber gar nicht, wie alt du eigentlich bist. Ja, du bist im Februar 25 geworden. Und wir haben es in der Einleitung gehört, du hast 2018 deine Mama verloren. Das heißt, du warst erst 18 Jahre alt, was wirklich ein unvorstellbares Alter ist. Ich mit 27 fand mich schon wahnsinnig jung, weil ich gedacht habe, ach, mit Mitte 20, da fängt man gerade so an, irgendwie sich zu sortieren und sein Leben zu fliegen und so, und dann passiert das. Und ja. Aber ich kann mir wirklich nicht im Ansatz vorstellen, wie das ist. Ich meine, du warst nochmal 10 Jahre jünger, also wirklich unvorstellbar. Ja. Deswegen, stell uns doch deine Mama Daniela vor und am besten chronologisch von Anfang an.
Okay. Meine Mama, Daniela hieß sie, ist 1972 geboren im Emsland. Ist sie aufgewachsen in einem Haus mit ihrer Mama, ihrem Papa und meinem Onkel, ihrem Bruder, und hatte eigentlich so eine ganz reibungslose Kindheit. Eltern waren immer zusammen, haben viel unternommen, sie hatten Garten, gute Freunde, also ganz in einer Bilderbuchfamilie quasi aufgewachsen. Irgendwann mit, ich glaube 17, hat sie dann meinen Papa kennengelernt und die beiden im Zeltlager. Und die sind dann auch zusammengekommen, haben irgendwann geheiratet und haben selber ein Haus gebaut. Boah, im Emsland auch.
Angefangen mit allen, mit 17 waren. Ich kann mich da sehr gut reinversetzen, weil ich fast so alt bin wie deine Mutter. Ich bin Jahrgang 75, deine Mutter, genau. Und da versuche ich mich gerade, mit 17, ist früh.
Ja, gut, okay, mit 17 haben die sich erst kennengelernt. Irgendwann mit 28 oder so haben die dann gebaut. Geboren wurde. So vom Charakter her, meine Mama war. So ein kleiner Sonnenschein, eigentlich immer gut gelaunt und sehr, sehr freundlich und empathisch, eloquent, aber auch unglaublich emotional und eher in sich gekehrt. Hat auch viele, sie war immer super freundlich, aber war auch, konnte so viele Menschenmengen jetzt auch nicht immer so gut vertragen und war auch ganz gerne mal für sich dann alleine.
Warum? Weil genau. Weißt du, was daran ihr zu viel war? Die Lautstärke oder die soziale Kompetenz, Herausforderung? Was
daran? Nee, ich glaube, das war einfach so ihr Charakter. Also ich glaube, sie mochte auch einfach gerne die Ruhe zu Hause, abends ein Buch lesen. Sie hat viel gelesen, hat auch viel, viel joggen gegangen die letzten Jahre. Dann nicht mehr, ab 2016 nicht mehr. Aber davor war sie viel unterwegs. Wir haben sehr ländlich gewohnt und waren viel unterwegs draußen, im Zoo, im Schwimmbad. Wir haben immer viel unternommen.
Was hat sie wirklich gemacht?
Meine Mama war Erzieherin.
Oh, okay, dann kannst du an der Lautstärke bei Menschen...
Kann sein, jetzt, das stimmt, das kann sein, dass es, das, weil, das hat sie auch oft gesagt, dass die Lautstärke sie sehr triggert im Kindergartenalltag, ja, genau. Sie hat im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Ja, genau. Und dann kam ich, 2000 bin ich geboren und mein Bruder kam dann 2002, ist er geboren. Und wir haben auch dann genau die gleiche Familie, also so eine Bilderbuchfamilie quasi weitergelebt.
Wahnsinn. Und deine Eltern sind die ganze Zeit zusammengeblieben,
immer noch? Genau, ja. Ja. Wahnsinn. Genau. Ja. Bis dann 2016 sie erkrankt wurde. Also sie ist krank geworden.
Aber was war vorher? Also gab es irgendwann in ihrem Leben schon mal irgendeine Auffälligkeit oder irgendeine Besonderheit oder so? Gar nichts. Also sie war durchgehend immer.
Ja, also ich war schon ein sehr schwieriges Kind, muss ich sagen. Ich war super launisch und wir haben uns oft in den Haaren gehabt. Wir haben uns immer wieder vertragen, aber ich war schon sehr, sehr willensstark und direkt von Anfang an super fordernd und meine Mama hat, ich habe für viele Tränen gesorgt in meiner Familie, gerade bei meiner Mama und bei meiner Oma. Weil ich habe echt, ich war nicht so einfach. Es hat sich dann geändert, als ich dann so in die Pubertät kam.
Aber kannst du dich da an dein eigenes Gefühl erinnern, warum das so war? Was war dein Gefühl?
Ich war einfach launisch, so dagegen. Ich wollte einfach, dass es so ist, wie ich es möchte. Ja. Und das ging natürlich nicht. Okay. Weil ich mit 5 Jahren die Entscheidung anders treffen musste, anders nicht so getroffen haben, wie sie eigentlich richtig waren. Ja, genau. Also meine Mama und wir haben bis 2016 ein komplettes, normales Leben geführt. Wir sind in den Urlaub gefahren jedes Jahr und hatten viel Kontakt zu unseren Nachbarn, hatten viele Freunde.
Und sie war sozial auch eingebettet, also hatte voll. Auch Freundinnen und so.
Ja, genau. Ja, voll. Wir wohnen halt auf dem Dorf, jeder kennt jeden.
Okay, genau. Also keine Auffälligkeit. Und was ist dann plötzlich passiert?
2016 im Oktober war ich krank. Ich hatte Magen-Darm oder so. Und meine Mama hat seit einer Woche oder so damals geklagt über ein Kribbeln in ihrem linken Zeh. Und wir sind dann zum Arzt gegangen, weil ich auch sowieso krank war, zu unserem Hausarzt. Und dann hat meine Mama das nur angesprochen, dass das jetzt schon seit einer längeren Zeit so ist und dass sie das irgendwie ein bisschen auf den Keks geht, weil das kribbelt die ganze Zeit. Wir haben noch so Späßchen darüber gemacht, weil es ja auch eigentlich gar nicht so schlimm war. Aber unser Hausarzt hat dann irgendwie gesagt, ja, müssen wir mal im Auge behalten, alles gut. Und dann fing es an, dass ich dieses Gefühl in einem Kribbeln immer weiter ins Bein hochgezogen hat. Also plötzlich war das dann der ganze Fuß, der gekribbelt hat. Und es wurde halt immer mehr. Und irgendwann nach ein paar Monaten war es dann auch so, dass es nicht nur der Fuß war, sondern das ganze Bein war quasi dann beschlagnahmt von diesem Kribbeln und hat auch irgendwann dann angefangen, doll zu schmerzen.
Und das war durchgehend, das war dauerhaft, oder kam das so die ganze Zeit?
Die ganze Zeit. Nur wenn sie das Bein so ruhig gelegt hat, meinte sie, es ist ein bisschen besser. Und wenn sie Wärme draufgelegt hat, dann war es auch ein bisschen besser.
Sie hatte
Ja.
sich nicht irgendwie gestoßen oder verletzt am Fuß oder sonst gar
Nee,
nichts. Das ist
gar
einfach
nichts.
nur.
Ja. Und ja, genau, irgendwann war es dann kein Kribbeln mehr, sondern es tat ihr super dolle weh. Sie konnte, hat, man hat es auch ein bisschen beim Laufen gesehen, dass sie immer so ein bisschen so weggeknickt ist. Und ja, wir waren dann bei, ich glaube, im Emsland, bei jedem Arzt gefühlt. In ganz Deutschland, wir waren in Münster, in Nordhorn, wir waren in jeglichen Kliniken, um halt rauszufinden, was da mit ihrem Bein los ist. Es hat sie, also am Anfang haben wir halt da noch drüber gelacht, weil wir das irgendwie lustig fanden. Sie meinte auch so, ja, geh mal zum Arzt, mal gucken. Ja, und dann hat sich das schlagartig geändert, dass dann ihr ja den ganzen Alltag erschwert hat. Sie konnte, weil sie halt, weil es ihr weh tat, konnte sie nicht mehr joggen gehen. Das hat dann auch aufgehört. Sie konnte dann auch irgendwann nicht mehr in den Kindergarten gehen, also als Erzieherin tätig sein, was ihr super ja, was ihr super schwer fiel, weil sie war auch immer, sie war auch ein Mensch, der jetzt nie so gut, ja, so den ganzen Tag zu Hause bleiben sollte. Meine Mama wollte immer gerne irgendwie unter Leute und viel Sonne und viel draußen sein. Meine
Das
Mama
heißt, es haben auch keine
ist auch
Schmerzmittel oder
super,
so geholfen.
gar nichts, keine Schmerzmittel, gar nichts, nichts hat geholfen. Ja, und wir waren dann halt bei vielen Ärzten und keiner konnte irgendwie sagen, was sie hat. Und das hat sie so beschäftigt, weil die Ärzte ihr auch oft gesagt haben, dass sie, oder beziehungsweise ihr auch das Gefühl gegeben haben, dass sie simuliert, dass sie so tut, nicht, dass sie nur nicht arbeiten möchte, dass es ja nur ein bisschen das Bein zwickt, also super viel runtergeredet. Und irgendwann fing das an, dass die Ärzte ihr halt gesagt haben, dass das eventuell psychisch ist, von der Psyche kommt, psychosomatisch ist. Ja. Und aber geholfen hat trotzdem keiner.
Ja, aber was hat sie zu der Diagnose oder zu der Vermutung gesagt? Fand sie das
Mir ist
naheliegend
es,
oder hat sie es
nee, fand sie
ausgeschlossen?
nicht naheliegend. Weil sie ja wirklich dieses Bein förmlich gespürt hat, wie es wehtut. Und
Naja, ich meine, es gibt ja psychosomatische Beschwerden, sind ja wirklich richtig physische Beschwerden, bloß eben, dass es in der Psyche dann irgendwie eine Ursache hat oder so. Das kann man sich dann ja manchmal
ja,
erklären. Aber und das hat wirklich
ja,
Folge, dass es wirklich richtig physische Schmerzen
ja,
sind.
ja, und das hat sie nicht eingesehen.
Nee,
Oder wir wissen ja, also wir wissen bis heute quasi nicht, was da jetzt mit dem Bein natürlich dann war. Ja, das hat sich dann super lange hingezogen, bis dann 2018 quasi dann. Sie ist im November 2018 verstorben. Waren wir bis
Nachdem das ganze
dahin.
Bein dann betroffen war, ist es denn dann immer noch schlimmer geworden oder ist es dann stagniert?
Sie hatte immer so Phasen, zum Beispiel dann, als es Winter wurde, war es besonders immer schlimm, weil es halt kalt draußen war und Kälte ihrem Bein besonders wehgetan hat. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, fing es plötzlich an, dass ich das Gefühl hatte, dass sie so ein bisschen, ja, dass ihr Wesen so ein bisschen verändert war, dass sie ja einfach öfter traurig war und viel geweint hat und einfach so, ja, irgendwie nicht mehr so die alte Daniela war,
Ja, hast du sie
wie sie
darauf
es früher
angesprochen, wenn
war.
sie geweint hat?
Ja.
Was hat sie dann gesagt?
Immer,
Warum sie
eigentlich. Sie meinte immer, dass es an ihrem Bein liegt.
geweint?
Dass sie Schmerzen hat, dass sie nicht rausgehen kann, dass sie nichts machen kann, dass keiner sie ernst nimmt. Und ja, das hat halt, das war echt super, super schlimm, weil wir halt wirklich überall bei jedem Arzt gefühlt waren und in jeder Klinik und keiner, wenn die dann irgendwie was gefunden haben. Zum Beispiel wurde ihr einmal Fruchtwasser, sag ich schon, Gehirnwasser abgezogen oder so. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern, weil das ist schon so lange her und ich war da auch noch so klein. Irgendwie haben die da ihr Gehirnwasser oder so rausgezogen und haben das kontrolliert und dann hatten die irgendwie was gefunden und dann war meine Mama plötzlich wieder, oh mein Gott, juhu, die haben was gefunden, jetzt wird alles wieder gut. Aber dann war es das doch nicht. Und dann war das wieder, dann waren wir 2 Monate später, waren wir dann in einer anderen Klinik, da wurde dann ihr ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Da waren alle so, oh mein Gott, ja, jetzt haben wir es. Und dann wieder doch nicht. Beziehungsweise dann wurde es nicht besser. Und sie wurde auch irgendwie dann daran operiert und dann haben wir uns gefreut und wir waren so, ja, jetzt haben wir es ja rausgefunden. Aber als sie dann aus dem OP wiederkam, dann hatte sie immer noch Schmerzen am Bein. Und ja, irgendwie, wir haben halt einfach nichts gefunden. Und weil so viele Ärzte halt gesagt haben, dass es eventuell dann psychosomatisch ist, hat sie sich dann, und weil sie einfach überhaupt nicht mehr klar kam, weil sie den Alltag, weil ihr der Alltag auch super viel, super schwer fiel, sie konnte zu Hause nichts mehr im Haushalt erledigen, sie konnte nicht mehr richtig einkaufen gehen, sie konnte wirklich nichts mehr machen. Sie hat immer noch viel gelesen, aber so diese Hobbys und diese ja, Dinge, die ihr im Alltag auch Spaß gemacht haben, konnte sie halt plötzlich nicht mehr ausführen.
Aber das ist auch dann, so chronische Schmerzen, das zermürbt einen so sehr, das ist wirklich so katastrophal und so einschränkend, wie man ja an deinen Beschreibungen hört. Ne? Oh, schrecklich, dass man das nicht. Wenn es niemals auch nur eine kurzfristige Linderung durch irgendwelche Schmerzmittel oder so gibt, sondern wirklich, dass du nichts machen kannst und dem so ausgeliefert bist, oh, furchtbar.
Ja, das war echt super, super schlimm, sie so zu sehen, einfach nichts machen zu können. Also wir haben wirklich, wir waren überall. Mein Papa hat Wärme, Salben gekauft und sind noch in Urlaub gefahren, aber man hat einfach gemerkt, so, dass es ihr nicht gut geht. Nicht nur wegen dem Bein. Also es war jetzt nicht so, dass wenn ich zum Beispiel auch mal ein gebrochenes Bein hatte oder so oder ein Bänderriss hatte ich oft, dann hatte ich den und dann war ich aber trotzdem irgendwie gut drauf, sondern sie war halt einfach, ja, sie war einfach krank. Innen und außen quasi. Ja, und dann bin ich dann ich habe 2018 mein Abitur geschrieben, mein Fachabitur und wollte dann ein Jahr lang freiwilligen Wehrdienst leisten bei der Bundeswehr. Und habe das dann auch gemacht, musste dann quasi diese Grundausbildung machen. Die habe ich in Bremerhaven gemacht. Und in der Zeit, ich weiß noch genau, das war der 16. August, da bin ich quasi dann zur Kaserne gefahren. Und das war Mamas erster Tag in der Psychiatrie. Kurz vorher hat sie sich dazu entschlossen, sich einweisen zu lassen, weil sie halt alles ausprobieren wollte, obwohl sie halt der Meinung war, das liegt nicht. Sie ist nicht krank, sondern sie hat Schmerzen. Und trotzdem hat sie sich dann in eine Klinik einweisen lassen und war da dann auch erstmal, das war jetzt auch, ich weiß nicht mehr genau, ob das eine, es war auf jeden Fall keine Tagesklinik, sie hat da auch übernachtet. War da dann erstmal so die ersten Wochen, was mir irgendwie ein super gutes Gefühl gegeben hat, weil ich dann irgendwie dachte, okay, jetzt ist sie wenigstens in guten Händen und ihr wird geholfen, obwohl wir alle halt nicht gedacht haben, dass es an ihrer Psyche liegt, sondern an ihrem Bein, weil auch manche Ärzte gesagt haben, wenn ein Arzt, kann ich mich auch noch daran erinnern, der hat mal ihre beiden Beine so angefasst und dann hat er auch zu ihr gesagt, ja, ich spüre das auch, das linke Bein, also das kaputte Bein quasi, das ist kälter als das andere. So dass ich halt auch, klar, ich war 18 Jahre alt, ich habe auch gedacht, die Ärzte, die wissen einfach nur nicht, was sie machen sollen und sagen dann einfach, du hast das und das einfach. Also du bist einfach psychisch krank. So haben wir alle gedacht. Und dann hat sie sich, dann war sie halt in der Klinik und ich war auch dann jetzt in der Kaserne. und habe so diesen ganzen Alltag gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Ich bin auch nur am Wochenende nach Hause gefahren und habe nur über WhatsApp oder telefoniert so Kontakt zu meiner Mama gehabt und habe quasi gar nicht mitbekommen, wie es ihr wirklich geht, weil sie immer nur geschrieben hat, hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut, pass auf dich auf. Also so ganz normale Dinge halt, also so wie früher. Und das hat mir unwahrscheinlich gut getan, weil ich so irgendwie auch ein bisschen Abstand gewinnen konnte von diesem Gefühl, seiner Mama nicht helfen zu können. Und ja, mir hat das tatsächlich echt gut getan, auch mal rauszukommen. Und weil das irgendwann, weiß ich nicht, ich weiß auch noch, mein Papa, der wurde auch manchmal zu Hause richtig, richtig verzweifelt und böse, weil er gedacht hat, Daniela, wir wissen, ich kann auch nicht mehr. Also wir konnten als ganze Familie, hat das alles so runtergezogen.
Ja, das glaube ich.
Seine Mama oder dann die Person, die man über alles liebt, so leiden zu sehen. Es war wirklich so unglaublich schlimm. Und mein Bruder, der war ja damals erst 16 oder 15. Und der hat das auch alles auch super, also alles hautnah mitbekommen. Und für den war das natürlich auch noch irgendwie nochmal besonders schlimm, weil er war auch immer ein Mama-Kind und immer bei Mama und auch super sensibel, wie meine Mama halt auch war. Also die waren sich super ähnlich und mein Papa und ich, wir waren halt so die Robusten, sag ich jetzt mal, so ein bisschen einfach irgendwie anders gestrickt als meine Mama und mein kleiner Bruder.
Hat sie denn zu irgendeinem Zeitpunkt so eine Lebensmüdigkeit geäußert oder suizidale Gedanken?
Zu mir nie.
Nee.
Aber im Nachhinein habe ich, was jetzt rausgefunden hat, meine Oma mir so Dinge erzählt, wo sie zum Beispiel, das war nämlich auch in der Zeit so, wie hieß nochmal der von Deutschland sucht den Superstar, der aus der ersten Staffel, der Daniel Kübelböck. Genau. Der, da weiß man ja auch nicht genau, ob er sich jetzt das Leben genommen hat, als er von der AIDA oder von dem Schiff gestoßen wurde, gesprungen ist. Ich kenne mich da nicht mit aus, mit dem Fall. Da kam sie auch zu meiner Oma und hat gesagt, oh, ich habe so Angst, dass ich das auch habe und ob ich auch so krank bin und ich weiß nicht. Und dann hat meine Oma sie halt besänftigt und hat gesagt, ach Daniela, du hast die Kinder und also das Thema, das ganze Thema, das ist ja damals, das wird ja auch in der Generation vor uns, also die Generation von meiner Mutter und davor die Generation, also meine Oma ja komplett totgeschwiegen und einfach auf die Schulter geklopft und gesagt, ach, morgen wird schon der Tag.
Ja, ja, genau. Schon.
Genau.
Packen zusammen, klar.
Ja, und ich glaube, so hat sie meine Mama dann auch so ein bisschen abgewimmelt. Es gab auch noch eine Situation, da hat mein Papa sie erwischt, quasi, wie sie bei uns im Garten hinten in der Hütte so einen Strick gebunden hat, quasi über so Lappen. Ja. Und dann hat er auch sich gefragt, weil er war auch so, was machst du denn da jetzt? Und hat sie doch so irgendwie so abgelacht und hat gesagt, ja, hier die Geräte aufstellen und war irgendwie so, dann hat mein Papa auch gesagt, ja, komm mal mit rein. Und dann hat meine Mama das dann irgendwie wieder so, ja, komplett abgetan, genau. Und mein Papa hat sich dann auch das dann irgendwie so hingenommen und hat gesagt, ja, dann sah das jetzt vielleicht auch einfach nur in meinem Kopf so blöd aus.
Gott, wie viel vorher war das?
Es war der Sommer, also Sommer 2018.
Okay. Ja. Das heißt, dann hat sie sich doch schon lange mit dem Gedanken rumgetragen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe im Nachhinein, als das dann passiert ist, auf jeden Fall auch mal in ihr Handy geguckt. Und habe da viele, viele Google-Suchen finden müssen, wie man es sich auch mit Tabletten das Leben schnell nehmen kann oder auch so selbst so Quizze. Also bin ich Suizid gefährdet oder bin ich suizidal oder irgendwie sowas. Und das war schon weit vorher. Also das war auf jeden Fall schon im Sommer dann, ja. Genau. Ja, und dann war sie halt in der Klinik.
Und wie ging es ihr da? Also gab es irgendeine Verbesserung oder irgendeine Veränderung?
Nee. Nicht wirklich. Also sie hat sich auch nach 3 Wochen dann wieder entlassen selbst, weil sie gemeint hat, das passt nicht zu ihr und das zieht sie nur noch weiter runter. Das ist noch, ist hier noch, geht's da noch schlechter. Ich weiß nicht, ob sie Therapeutin war oder Krankenschwester, hat ihr auch so einen blöden Spruch gedrückt. Irgendwie von wegen, ja, wenn sie sich jetzt hier nicht zusammenreißen, dann werden sie richtig psychisch. Dann hat sie irgendwie sowas, was hat sie gesagt? Irgendwie Banane, psychisch Banane oder irgendwie so. Dann werden sie richtig Banane, irgendwie so. Und das hat meine Mama dann halt auch super viel Angst gemacht. Hat sich dann nach ein paar Wochen wieder entlassen. Und dann war sie wieder zu Hause. Ja, und ich war ja immer noch die ganze Zeit in der Kaserne. Und habe von dem gar nicht mehr so viel mitbekommen. Wir haben, mir ist auf jeden Fall immer, also ich habe natürlich jeden Tag gefragt, hey, wie geht's? Also ich habe das halt nicht so wahrgenommen. Erst im Nachhinein habe ich wirklich gecheckt, wie schlimm es ihr ging und wie traurig sie war.
Ja. Naja, ich meine, du wirst ja auch gar nichts über psychische Erkrankungen gewusst haben, denke ich. Ne?
Also, absolut nicht. Null. Gar nicht. Also mir war das Wort Depression. Haben wir in der Schule vielleicht mal eine Doku drüber geguckt. Aber sonst war das nie ein Thema. Und auch in dem ganzen Prozess nicht. War das immer nur psychosomatisch. Aber nie irgendwie, ich bin depressiv und ich bin suizidal. Ich habe Suizidgedanken. Das war nie ein Thema.
Aber glaubst du rückblickend, ich meine, das ist natürlich auch schwierig für dich als Außenstehende zu sagen, weil, dass sie wirklich an einer Depression erkrankt war, denn ich frage mich gerade, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen, du hast solche Schmerzen, Tag ein, Tag aus, rund um die Uhr, du kannst nichts mehr machen, du kriegst nichts mehr auf die Reihe, du hast deswegen dein ganzes Leben aufgeben müssen, du hast keine Freude mehr. Da würde ich denken, also ich meine, ich bin nur Laie, ich habe keine Ahnung, aber da würde ich denken, dass man jetzt nicht zwangsläufig schwer depressiv sein muss, um dann bilanziert zu sagen, okay, ich habe alles ausprobiert, ich war bei 1000 Ärzten, ich habe sogar mich noch in diese Klinik da begeben und nichts hilft. Und das Leben, so wie es jetzt ist, mit diesen Schmerzen, ist für mich nicht mehr auszuhalten, also gehe ich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man dafür dann auch zusätzlich noch schwer depressiv sein will. Weißt du, wie ich meine? Ja, also denkst du aber, sie hatte das wirklich obendrein noch so eine, weil weißt du, wenn du solche Schmerzen hast, dann bist du natürlich schwermütig und beeinträchtigt, auch psychisch, das kommt von den Schmerzen, ne?
Ja.
Deswegen wahrscheinlich kann man es gar nicht mehr auseinanderklamüsern, ne?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also das ist halt auch tatsächlich das, was ich mich halt nach den Jahren immer noch frage. War sie denn jetzt wirklich, was war mit diesem Bein los? Also das frage ich mich jeden Tag immer noch. Warum? Was hat mit dem Bein nicht gestimmt? Und ich habe das jetzt auch bei mir. Wenn mein Bein einschläft oder so, dann kriege ich so Panik.
Das glaube ich.
Weil ich mir denke, oh mein Gott, nein, jetzt habe ich das auch. Also das habe ich so oft. Dass ich mir, wenn ich mir den Fuß stoße und das kribbelt und das hört nicht auf, und dann kriege ich so innere Unruhe, das ist super schlimm.
Das glaube ich.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Veranlagerungen hatte, weil meine Oma auch sehr sensibel war. Aber das hat halt einfach nie jemand über so dieses Wort Depression in den Mund genommen, weil das einfach so so totgeschwiegen wurde und einfach so abgetan wurde und einfach, wenn man es ja nicht sieht und
Ja, aber man kommt ja auch nicht drauf. Also, weil es ist ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich, weil man an einer Depression erkrankt ist, das dann der Auslöser für dieses Kribbeln sein kann. Habe ich noch nie gehört, aber ich meine, Depressionen haben eine Million verschiedene Gesichter. Insofern, ich würde das nicht ausschließen. Aber weil, weißt du, vielleicht, ich meine, gut, ihr wart bei so vielen Ärzten, ey, aber auch Ärzte, also ich habe selber viele Sachen durch. Wie ist es, wie du sagst, die denken sich dann einfach irgendwann irgendwas aus, weil die nicht mehr weiter wissen. Aber das heißt ja nicht, dass nicht doch irgendeine anatomische oder medizinische Ursache zugrunde liegt. Ne? Das kann ja trotzdem sein. Und man wird es einfach nicht rausfinden. Aber deswegen kann ich gut verstehen, dass ich meine, ihr habt sowieso über psychische Erkrankungen nichts gewusst, aber dass ihr nicht darauf geschlossen habt, weil es war offensichtlich ein physisches Problem. Zumindest, also die Grundlage, und da stehe ich total, wenn man da gar nicht drauf kommt und denkt, ach so, ja, die wird ja eine schwere Depression haben, vielleicht. Hätte ich auch nicht drüber nachgedacht, ja.
Ja, nee, hatte ich nie. Also ich habe mich gefragt, mich das tatsächlich auch. Ich hatte, ich habe ja dir vorhin schon erzählt, da war das noch gar nicht, wurde das Gespräch noch gar nicht aufgenommen. Ich habe eine 7 Monate alte Tochter und als sie geboren wurde, hatte ich diesen Babyblues.
Ach.
Und das ist ja auch keine Wochenbettdepression, das ist ja ganz normal, dass Frauen das haben, weil ja mit dem Plazentaabfall die Hormone ja so verrückt spielen und daraus könnte sich ja eventuell eine Wochenbettdepression entwickeln. War bei mir aber nicht so, ich hatte nur diesen Babyblues, der ja auch so eine depressive Phase dann hervorruft quasi. Und das war so schlimm, das war so schlimm. Also da habe ich auch gedacht, boah, wenn sich so meine Mama gefühlt hat, die ganze Zeit, okay, also dann...
Plus Schmerzen.
Okay, ja, also und dann plus noch mit den Schmerzen, ja, das war auch super, super schlimm. Und mein Papa meinte, sie hatte auch damals schon diesen Babyblues und auch echt sehr, sehr krass. Also nicht nur, bei mir hielt der dann 15 Tage an, was ja auch super, so ist ganz normal so.
15 Tage.
Und dann war das auch Ja.
Wow, das ist aber lang.
Irgendwie so. Ja, findest du?
Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe zwar auch einen Sohn, aber ich hatte das aber wirklich nur mal nur so an einem Tag, ganz kurz mal zwischendurch.
Ah,
aber
okay.
Das wusste ich nicht, dass man das immer noch, trotz dieser ja relativ langen Dauer, immer noch Babyblues nennt. Ah, okay.
Mhm. Ja, so hat es mein Hebamme auf jeden Fall genannt. Ich bin auch in therapeutischer Behandlung, also ich mache auch Therapie. Okay. Mit meiner Therapeutin habe ich da auch drüber geredet, ganz lange und ganz viel intensiv. Und sie meinte auch, dass es noch keine Wochenbettdepression war.
Okay.
Aber dass dann irgendwann dann eventuell daraus hinauslaufen
kann.
Wenn es halt nicht weggeht. Genau, und das war bei mir dann 15 Tage, es waren echt ganz, ganz schlimme 15 Tage. Und meine Mama hatte es noch länger damals und hat
bei euch beiden erzählt.
Ach, das weiß ich nicht.
Weißt du nicht.
Nur bei mir, glaube ich. Mhm. Oder mein Papa hat auf jeden Fall nur bei meiner Geburt darüber gesprochen. Mhm. Bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht gibt es da irgendwie Veranlagerungen, genetische. Wie gesagt, meine Oma war auch super sensibel und hatte auch auf jeden Fall Phasen in ihrem Leben. In denen es ihnen nicht gut ging, aber ich finde es auch immer so schwierig, über Depressionen zu sprechen, wenn sie nicht diagnostiziert sind.
Auch wenn sie diagnostiziert sind. Also ich weiß nicht, ob du in Folge 100 gehört hast, da habe ich ja mit der Professorin Dr. Ute Lewitzka gesprochen. Und ich habe sie ich meine, daraus ging ja einmal mehr hervor, Depressionen hat 1.000 Millionen, Milliarden verschiedene Gesichter und Ursachen und Aspekte, die damit reinspielen, und man wird es niemals wissen oder richtig erklären können, warum ist jetzt ausgerechnet dieser Mensch so schwer oder mit dieser Schwere oder Ausprägung an dieser Erkrankung erkrankt. Also das wird man halt nie wissen und so richtig ergründen können. Ne? Also deswegen.
Ja.
Aber ich weiß, wie das ist, dann rückblickend immer zu dann irgendwie versuchen, okay, das hätte eigentlich eine Auffälligkeit für uns bedeuten müssen. Wir haben aber nicht genau hingeguckt.
Ja.
Aber nein, ey, weißt du, es gibt Menschen, die genau ihr Leben bis zum natürlichen Tod vielleicht weiterleben können oder so. Also da ist jeder einfach anders, ne? Und ihre Geschichte, ja, war jetzt halt die.
Ja. Ja. Genau.
Okay, ja, wie ging es dann weiter? Also sie war dann wieder zu Hause und es hatte nach der Klinik gar keine Besserung eingetreten. Ja, aber sie hat nie mal geäußert, also zumindest nicht so, dass du es mitbekommen hättest, okay, so kann ich das Leben nicht mehr aushalten.
Nee, sie hat auf jeden Fall gesagt, oft, ich kann nicht mehr. Aber, und ich weiß auch noch, dass ich damals zu meinem damaligen Freund gesagt habe, boah, ich habe so Angst, dass sie sich was antut. Das habe ich mal gesagt. Aber ich meine, damals mein damaliger Freund, wir waren halt beide Kinder, waren beide noch super jung. Er hat auch gesagt, nein, ach Quatsch. Und als ob. Und ja, passiert wohl nicht, ne? Und dann war das für mich dann auch okay, glaube ich. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt, hast auch recht.
Ja.
Genau.
Ja, das ist ja klar, dass man, also da rechnet man ja auch einfach nicht.
Null.
Du hast ja einige Folgen scheinbar gehört und es gibt so viele, die sagen, also selbst die sich über das volle Ausmaß der Krankheit im Klaren waren und die das voll mit begleitet haben und so, selbst die haben niemals damit gerechnet, dass es wirklich passiert. Also das ist einfach zu viel für das Gehirn. Ja, und natürlich denkt man dann, nein, das wird schon nicht passieren. Denn irgendwann wird es eh wieder besser gehen. Irgendwann wird ein Arzt was finden und dann, ne, kann man das behandeln, dann wird es eh besser gehen.
Ja, voll. Genau. Es ging dann weiter. Ich bin war in der Kaserne und es wurde dann langsam so Herbst, Winter. Mhm. Meine Grundausbildung bei der Bundeswehr neigte sich dem Ende zu im November. Und ich wurde dann vereidigt in einer so ganz großen Kaserne. Und da wurden auch alle Familien eingeladen. Und das war ein ganz festlicher Tag damals. Und ich habe mich super drauf gefreut. Und meine Mama und mein Papa und mein damaliger Freund wollten auch gerne kommen. Und es war der 8. November, meine ich. Oder 6. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, wurde ich dann vereidigt. Mein Papa hatte die letzten Tage vorher super dolle Rückenschmerzen und konnte leider nicht mitkommen. Aber mein damaliger Freund ist dann zum Glück mit meiner Mama dann mit dem Auto dahin gefahren, weil Autofahren fiel ihr auch super schwer. Aber die kamen dann zu mir dann in die Kaserne gefahren und die haben den Weg, ich weiß noch, die haben den Weg vorher irgendwie nicht gefunden. Oder nee, gar nicht, es war Stau. Und die sind ein bisschen zu spät gekommen. Es hat mich super traurig gemacht, weil wir halt so eine Show vorbereitet haben für die Eltern alle. Ne? Und dann haben meine Mama das so ein bisschen verpasst. Und ich weiß noch, ich habe ja schon vorhin erzählt, dass ich so ein Kind war, was dann, wenn dann irgendwas so schiefgelaufen ist, ich bin dann super schnell aus meiner Haut gefahren, hab ihr dann auch geschrieben, oh, das ist so blöd und wieso seid ihr nicht früher gefahren, das ist so gemein und meine Mama hat dann da eigentlich immer sehr kalt drauf reagiert und sehr immer so, ach ja, sorry, aber wir können ja jetzt auch nichts für. Aber diesmal hat sie halt ganz anders darauf reagiert, so richtig, ach Mann, Jule, es tut mir so leid und ich wollte das auch unbedingt sehen und da habe ich mir auch schon gedacht, okay, ja, alles gut, so schlimm ist es auch nicht. So. Also sie war richtig, sie hat diesen richtigen emotionalen, sie ist richtig zusammengebrochen, weil sie jetzt da nicht sein konnte, weil sie mir das versprochen hatte und es klappte halt nicht. Aber sie sind dann auch irgendwann gekommen und dann hatten wir einen schönen Tag. Alles gut. Und dann sind wir dann auf dem Rückweg mit dem Auto dann gefahren und dann war das dann die Nacht am nächsten Morgen ist es dann passiert quasi.
Okay, und was hattest du am restlichen Tag für einen Eindruck von ihr?
Meine Mama war fix und fertig die ganze Zeit. Also wir mussten super viel laufen in der Kaserne und ich habe gemerkt, boah, die Arme, ey, die quält sich ja echt bei jedem Schritt. Wir haben auch noch so Fotos gemacht in der Kaserne und sie war auch richtig, also man hat auf den Fotos auch gesehen, so, boah, die, also sie ist richtig am Kämpfen und am, war so ein paar, also sie hat auch viel abgenommen in der Zeit und hatte auch dollen Haarausfall, weil sie auch dann so verschiedene Tabletten bekommen hat, die dann irgendwie was bringen sollten, sollte, aber war dann nicht so. Ja, das war auf jeden Fall sehr schwer für sie. Und ich weiß noch, auf dem Rückweg habe ich sie gefragt, ob wir morgen in die Stadt fahren wollen. Und hat sie auch so gesagt, ja, ich weiß nicht. Also da habe ich mir auch gedacht, hä, warum nicht? Also wieso nicht?
Okay.
Und dann ja, sind wir da nach Hause gefahren und wir haben noch mit meinem Papa, der Arme, der hat ja auch so doll Rückenschmerzen, haben wir dann noch Pizza bestellt und hatten eigentlich einen ganz schönen letzten Abend. Und dann ja, sind wir alle schlafen gegangen. Ja.
Und dann?
Ja, ich bin morgens aufgewacht. Mein damaliger Freund, der ist auch zu sich nach Hause gefahren. Wir haben so Dorf an Dorf gewohnt, also der war nicht da, zum Glück. Ja, ich bin aufgewacht, weil mein Papa ganz laut gerufen hat, Daniela, 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 und hat so an die Schlafzimmertür geklopft, die ganze Zeit. Und mach auf, mach auf, mach auf. Und ja, dann wusste ich es direkt.
Ja?
Ich wusste, es ist mir direkt in den Kopf geschossen. Jetzt, die hat sich, die hat sich gerade das Leben genommen. Also das war direkt in meinem Kopf. Das war mein erster Gedanke.
Ach.
Ja, ich bin halt ja raus aus dem Flur und wir haben nochmal gegen die Tür geklopft und gedonnert. Und mein kleiner Bruder, der stand da dann auch, wusste gar nicht, was los ist. Der war da ja auch gerade Jahre 16 und
ja,
wir haben ganz toll, mein Papa hat das nicht so gecheckt, noch nicht. Wir haben dann irgendwie von draußen, weil das so, es hat auch super doll gestürmt draußen und wir haben so die Jalousien gehört. Und dann hat mein Papa gedacht, die springt aus dem Fenster, die springt aus dem Fenster. Und dann hat mein Bruder ganz, ganz doll geschrien, ganz doll geschrien und mein Papa ist dann von dem Schloss, ist ein bisschen schwer zu erklären, er ist dann wollte quasi von außen an das Fenster ran. Ja. Dadurch musste er durch den Schuppen gehen.
Okay.
Und da so hochklettern und das ging nicht, weil die Jalousien waren runter und ach, ganz komisch. Und dann habe ich die Türklinke runtergedrückt und die blieb unten.
Oh.
Und dann hat mein Papa die Tür aufgebrochen. Ja, und dann war sie da an der Türklinke. Sie war auch noch ganz, also so ganz, ganz warm. Also sie war noch nicht lange tot quasi. Mein kleiner Bruder, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie das jetzt alles war. Ich weiß noch, dass er ganz, ganz, ganz doll geschrien hat und hat sich auf den Boden gesetzt und war am Schreien. Und mein Papa hat auch ganz doll geschrien, nein, nein. Und ich bin dann raus aus dem Haus, auf den, nee, gar nicht. Ich habe erst die Krankenwagen angerufen und habe überlegt, wie war nochmal die Nummer? 110, 112, 113. Es war plötzlich alles in meinem Kopf leer. Ich wusste es nicht mehr. Und dann habe ich dann die 112 dann gewählt. Und dann war auch jemand dran, der, kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, das war auf jeden Fall ein Mann. Und ich habe, weil ich war ja noch voll in meinem Bundeswehr Jargon, habe die ganze Zeit mit jawohl und ich mache das jetzt so und also so ganz so geantwortet, wie ich halt meinen ja, Offizieren bei der Bundeswehr geantwortet habe halt. Und ja, mein Papa hat währenddessen dann probiert, meine Mama wiederzubeleben. Und Ich bin mein Bruder, der Arme, ich habe mich gar nicht um ihn wirklich kümmern können. Ich weiß nur, dass er wirklich die ganze Zeit so doll geschrien hat. Davon träume ich jetzt immer noch nachts. Und mein Papa auch. Und ich bin dann echt raus auf den Hof und habe geschrien, ganz doll. Und dann kamen auch Nachbarn raus. Und dann bin ich so, ich bin nicht ohnmächtig geworden, aber ich habe so, meine Beine sind einfach so weggesackt. Und dann habe ich das erzählt, meine Mama, die hängt da, und dann ja, sind die Nachbarn auch hochgelaufen zu meinem Papa und haben ja, ihn ganz toll unterstützt. Und ich war dann unten im Wohnzimmer mit meinem Bruder, lagen wir auf dem Teppich und haben beide ganz doll geschrien und geweint. Und dann kam auch ganz schnell ein Mann mit so einem Defibrillator. Warum? Woher? Keine Ahnung. Der kam irgendwie, weil bei uns in der Nähe ist ein Sportplatz. Und da sind ja oft diese Defis. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, dass dieser Mann vom Rettungsdienst da irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Plötzlich war auf jeden Fall ein Mann mit einem Defibrillator da.
Ja.
Und ja, die haben dann versucht, meine Mama wieder zu beleben. Und in der Zeit bin ich mit meinem Bruder zu unseren Nachbarn rüber. Und es tat mir auch so leid, meine Nachbarin, die ist ein Jahr jünger als ich, die hat mir dann die Tür aufgemacht. Und ich habe ihr das so stumpf einfach ins Gesicht gesagt, dass meine Mama hat sich gerade umgebracht. Und die kenne ich ja auch, die kennt ja auch meine Mama seit klein auf. Und sie war ja auch noch jünger als ich, und das, die ist auch richtig, also die war halt auch komplett fertig dann, und es tat mir auch dann im Nachhinein so leid, dass ich ihr da so einen Hammer quasi ins Gesicht gehauen habe. Ja, und wir saßen dann da auf dem Sofa und ich habe meinen damaligen Freund angerufen und habe das gesagt. Der kam dann auch ganz schnell vorbei. Und ja, dann saßen wir da erstmal dann eine Zeit und haben geweint, und mein Onkel und meine Tante, die wohnen gegenüber von uns. Da kam mein Papa dann auch, ist mein Papa auch dann direkt rübergelaufen und hat auch durchs ganze Haus geschrien. Und ja, mein Cousin, der erzählt, hat mir da auch, hat auch erzählt, dass das so schlimm war, weil er dann seinen Onkel durchs Haus schreien gehört hat. Also dieses Schreien, das war wirklich, ja genau, der Bruder von meinem Papa.
Ach so.
Und gegenüber. Ja. Genau. Und dann saßen wir erstmal eine längere Zeit auf dem Sofa von meiner Nachbarin, und wir haben auch noch meine Oma dann angerufen. Da hatte ich auch richtig Angst vor, weil sie ja auch super sentimental und emotional ist. Und ja, und die kam dann auch vorbei mit meinem Opa direkt, und sie war eigentlich irgendwie super gefasst, also nicht gefasst, die hat natürlich geweint, aber ich war erleichtert, dass sie dann noch irgendwie gefasster war, als ich es mir vorgestellt habe. Und ja, dann kam auch noch so ein Seelsorger. An den kann ich mich auch gar nicht mit. Der kam auch irgendwie, also es war halt 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens zu dem Zeitpunkt.
Aber was war denn überhaupt passiert? Wieso ist dein Vater, also schlafen, haben die getrennt geschlafen?
Genau, stimmt. Ja. Das habe ich gar nicht erzählt. Mein Papa ist früher wach geworden und ist schon mal runtergegangen und hat einen Kaffee getrunken.
Aber dann muss er ja jetzt nicht so wach gewesen sein, wenn das alles morgens...
Ja, mein Papa, ist super früh immer wach und hatte auch schon vorher Schlafprobleme, und das ist jetzt natürlich dann noch schlimmer geworden.
Okay, dann ist der runtergegangen? Okay.
Genau, und hat dann so ein Donnern von oben gehört, als wäre irgendwas runtergefallen. Und dann ja, ist er hochgelaufen zu ihr, aber erst nach ein paar Minuten, weil er das erst gar nicht wirklich gecheckt hat, dass das von ihr kam. Und dann wollte er, glaube ich, nachfragen, ob
alles okay ist,
ob sie irgendwie einen Kaffee will oder ob alles okay ist, genau. Und dann war die Tür halt zu.
Ach, und innerhalb was für einer Zeitspanne war das? Also wie lange war er schon unten gewesen? Konnte er das rekapitulieren? Wie lange war er schon unten gewesen, bis er das Poltern da gehört hat?
Ja, also das war quasi das, wo, ja, wo, also ist das, was mein Papa halt so zu schaffen macht. Er sagt halt immer, dass wenn er ein paar Minuten halt höher, schneller hochgegangen wäre oder so, dass er halt denkt, also dass sie dann halt vielleicht, dass er sie retten hätte können. Ne? Mhm. Also es waren 10, 15 Minuten oder so.
Die er erst unten gewesen war? Mhm. Das heißt, sie muss ihn mitgekriegt haben, okay, der steht auf und geht nach unten, macht sich einen Kaffee. Dann muss die ja auch aufgestanden sein in dem Moment und muss das vorbereitet und gemacht haben.
Ja, irgendwie so. Also sie hat das mit einem Schal, mit ihrem Schal, den sie quasi auch immer anhatte. Mhm. Ja, hat sie dann sich um den Hals ganz doll gewickelt und dann irgendwie an die Türklinke gehauen.
Unvorstellbar, ne? Unvorstellbar. In was für einer kurzen Zeit, vor allem in was für einer Situation. Also daran kann man ja ablesen, dass das völlig fremdgesteuert war. Ne? Ich meine, da sind tausend Sachen, die man da sagen könnte. Ja, wie kann die das machen? Erstens in ihrem Zuhause, wo ihre Kinder nebendran schlafen. Dann der Mann ist gerade nur kurz mal weg, ist nur gerade runtergegangen. Die wussten, also ihr muss ja klar gewesen sein, ihr findet sie alle und so weiter. Aber daran siehst du, das kannst du gar nicht als Begründung dagegen anwenden, weil das wird gar nicht mehr zu ihr vorgedrungen sein, diese ganzen Gedanken. Die war absolut wie ferngesteuert. So, danach sieht es aus, ne?
Ja, genau. Und das ist halt auch das, was mich so nervt, an dass viele das nicht verstehen.
Ja.
Weil voll viele haben danach gesagt, boah, wie kann sie das machen, neben ihren Kindern im Schlafzimmer? Und ich denke, und dann natürlich habe ich mich dann auch mit Depressionen und mit Suizid und mit den ganzen Hintergründen befasst. Und das macht mich so wütend, dass, also, dass sie so über meine Mama reden, weil ich mir so denke, so, ja, ist kacke so, aber
die war
das super. War sie nicht.
Nein,
das ganz war nicht sie, sondern halt die Krankheit. So.
Ja, ganz genau. Das ist eine meiner engsten Freunde ist Psychologin und die hat das eigentlich ganz treffend formuliert. Die hat gesagt, wenn das Programm einmal angeschoben ist, kannst du es nicht mehr aufhalten. Das ist wirklich wie so ein ganz schwerer Zug, der so bergab schießt. Den kann ja auch niemand aufhalten. Und so ist das. Und auch die Frau Lewitzka hat auch in der 100. Folge hat sie auch gesagt, dass das Zeitfenster zwischen der Entscheidung, ich mache das jetzt und sie machen und dann machen die das, sind 10 Minuten. Und da habe ich ja auch gefragt, könnte man rein theoretisch jemanden in diesen 10 Minuten noch aufhalten? Und da hat sie gesagt, also das Problem ist ja, wie du ja jetzt auch an deiner Mutter wieder siehst, diese 10 Minuten werden angeschoben natürlich, weil niemand dabei ist. Also das passiert ja immer in Situationen, wo man eben nicht da ist. Also rein theoretisch gäbe es sicherlich welche, wenn du wirklich exakt dieses Zeitfenster erwischt, könnte man vielleicht in dem Moment was tun. Aber ganz ehrlich, ich meine, auch bei deiner Mutter denke ich, okay, selbst wenn dein Vater hochgegangen wäre, hätte sie es vielleicht in dem Moment nicht gemacht, aber dann vielleicht in der nächsten Nacht.
Genau das sagt er, habe ich ihm auch gesagt. Aber er meinte, dass er sie dann vielleicht erwischt hätte, aber quasi retten konnte.
Ja gut, also, aber in dem Moment. In dem Moment, aber ihr wär's danach ja nicht besser gegangen. Ich meine, guck mal, was ihr hinter euch habt mit diesen ganzen Ärzten. Sie ist sogar noch in eine Psychiatrie gegangen. Also ich meine, sie hat ja alles durchgehabt. Keine Medikamente haben geholfen. Es hätte ja keine Aussicht oder es hat ja offensichtlich keine Aussicht auf Besserung jemals irgendwie gegeben. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, also ich meine, natürlich verstehe ich total, wie der sich jetzt da schuldig fühlt und denkt, ach, wäre ich doch 5 Minuten eher hoch und dann hätte ich sie retten können und so. Ja, in dem Moment vielleicht, aber ich bin mir ganz sicher, das wäre nur aufgeschoben gewesen.
Ich glaube auch.
Siehst du ja an dem, als er sie ein paar Jahre vorher erwischt hat, oder das war dann in dem Sommer mit dem Strick.
Ein paar Monate.
Genau, da hat er sie ja auch schon erwischt. Und sie hat es trotzdem gemacht.
Ja, und vielleicht hätte sie es halt auch da gemacht, hätte er sie nicht erwischt, ne?
Ja, eben. Nee, ich meine nur, weil du gesagt hast, er wünscht sich so sehr, er hätte sie jetzt wieder.
Ja, genau.
Aber daran siehst du, das ist ja das beste Beispiel dafür, er hat es auch damals nur aufgeschoben. Sie hat es ja dann doch
Ja.
gemacht. Also,
Ja.
boah, aber daran siehst du wirklich, also das ist ja eine Zeitspanne, also so
Ja.
kurz. Und vor allem, sie wusste ja wahrscheinlich auch gar nicht, okay, sie hat nur gemerkt, der steht auf und geht irgendwie runter, aber sie hat ja gar nicht gewusst,
Ja.
vielleicht kommt der in 2 Minuten schon wieder.
Genau.
Aber daran konnte
Ja.
sie auch gar, darüber konnte sie auch gar nicht mehr nachdenken. Die hat es einfach
Ja.
gemacht in dem Moment. Und ich bin mir auch
Ja.
sicher, das sieht ja auch danach aus, als hätte sie eben nicht in dem Moment sich erst überlegt, okay, womit mache ich das? Wie mache ich das? Sondern das stand eigentlich alles schon fest. Weil sonst kriegst du das
Ja.
gar nicht in der Kürze der Zeit alles hin.
Das frage ich mich auch oft. Also, sie hat einen
Das ist ein
Abschiedsbrief
Lebensgespräch.
hinterlassen.
Hat sie?
Ja, hat sie. Wo man auch, glaube ich, erkennen kann, dass sie unterschiedliche, also sie hat angefangen zu schreiben und dann war der Stift, glaube ich, leer und dann hat sie eine neue Patrone benutzt und dann hat neu angefangen quasi.
Ja gut, das kann sie ja nicht in dem Moment geschrieben haben.
Genau,
Ja.
deswegen denke ich mir auch, dass das nicht einfach so
Ja.
jetzt, oh, heute. Also sie hat auch oft erzählt, dass es morgens immer besonders schlimm ist, wenn sie aufwacht mit ihrem Bein. Deswegen hat mein Papa ihr auch morgens oft dann irgendwie einen Kaffee hochgebracht oder so. Ja.
Und stand in dem Brief irgendwas drin, was dir weitergeholfen hat?
Ja, voll. Sie hat da reingeschrieben, dass sie uns ganz, ganz dolle liebt und dass das nur mit ihrem Bein zu tun hat und dass sie nicht mehr kann und dass es alleine ihre Entscheidung ist und dass wir ganz gut auf uns aufpassen sollen. Ja, sie hat auch so eine, ja, nicht so eine, so eine Liste für sich, so Gründe für sich geschrieben, weshalb dieses Vorhaben von ihr, ja,
Sinn macht in
vertretbar ist,
Anführungszeichen.
genau Sinn macht. Sie hat geschrieben, du kannst nicht rausgehen, du kannst, alle anderen machst du sowieso traurig, ich wünschte, ich wäre die alte Daniela, also, das war auf jeden Fall,
Leuchtet ja auch alles
ja,
ein, ne?
voll, ja.
Ja, einfach eine ganz unvorstellbare, unbeschreibliche Situation, weil, ja, ich heb mir die Frage für später auf, wie du das alles siehst, aber da können wir gleich noch drüber reden, weil, ja, es ist ja so, also auch bei meiner Mutter zum Beispiel war es ja so, ich weiß, die wollte sich ja, seit sie 4 Jahre alt war, wollte sie sich umbringen. Also eigentlich ihr Leben lang.
Ja.
So, und dann hat sie aber durchgehalten, bis sie 59 war. Und ich weiß, sie hat sich wirklich ihr ganzes Leben lang unfassbar gequält, bis sie einfach nicht mehr konnte. So, das heißt, es war ganz deutlich, dass sie in diesem Leben, das geht nicht. Die kann dieses Leben einfach nicht leben. Also es kann ja nicht einleuchtender oder nicht deutlicher sein. Das heißt, für sie in ihrer Welt verstehe ich das total und sehe auch, dass da ein Fortsetzen dieses Lebens nicht möglich war.
Ja.
Und
Ja.
aber eben, man selber ist ja die Tochter und wünscht sich eben einfach seine Mutter, ne? Also deswegen,
Ja,
ja, aber das
absolut.
genau, kannst du mir gleich nochmal in Ruhe erzählen. Okay, also ja, dann war da diese ganze Maschinerie dann da angestoßen mit Feuerwehr und Polizei wahrscheinlich und alles und
Genau.
versucht sie wieder zu beleben und okay, und ihr
Ja,
wart bei den Nachbarn
ja.
gelandet, ja.
Wir waren bei den Nachbarn und irgendwann kam dann halt mein Papa rein. Und hat halt auch tatsächlich gesagt, dass die sie wiederbelebt haben. Also sie haben die wiederbelebt bekommen, das Herz hat wieder geschlagen. Und wir waren dann quasi auf dem Weg, waren die zum Krankenhaus in die Intensivstation. Ja, das war dann natürlich dann für uns wieder
Hoffnung.
der Lichtblick, Hoffnung, alles. Und wir waren plötzlich wieder fast schon wieder richtig gut gelaunt, weil ich mir gedacht habe, ach ja, zum Glück.
Ja.
Also jetzt,
Jetzt
mein
wird
Gott,
alles
was
gut.
da natürlich, also ich habe mir natürlich vorgestellt, dass wenn ich gleich dieses Krankenhaus betrete, sie da in ihrem Bett sitzt, vielleicht irgendwie ein Brötchen isst und uns erklärt, warum sie das gemacht hat. Und war mir auch egal, ich wollte es gar nicht wissen. Ich war einfach so, okay, sie lebt wieder.
Ja.
Der Rest, irgendwie kriegen wir das wieder hin. So. Ja. Und dann sind ganz, ganz viele Stunden vergangen. Ich war dann bin dann zu meiner Tante rüber und mein Papa, der war auf dieser Intensivstation, hatten wir irgendwie kein Netz. Und er ist dann auf jeden Fall mit in den Krankenhaus, mit dem Krankenwagen mitgefahren. Mhm. Und ich saß dann mit meinem Bruder und wir haben auch eine Runde auf dem Sofa dann geschlafen. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit, ich weiß noch, ich habe meiner Mama dann die ganze Zeit über WhatsApp so Nachrichten geschrieben. Irgendwie, bitte, du brauchst dich auch nicht entschuldigen und bitte werd einfach nur wieder gesund und bis nachher. Hm. Ja, wir kommen gleich vorbei, weil ich dachte irgendwie, sie liest das.
Ja.
Also mir war gar nicht wirklich bewusst, was passiert, wenn ein, wenn ein Gehirn so lange ohne Sauerstoff ist.
Hm.
Ja. Und dann, durften wir dann auch am Nachmittag dann irgendwann zu ihr ins Krankenhaus und irgendwie auf die Intensivstation und bei uns, wir mussten vorher in so einen Vorraum, das war dann schon wieder so komisch, wo ich mir gedacht habe, hä, lass mich doch jetzt einfach nur zu ihr so, mhm. wo sie uns dann erklärt haben, was jetzt genau mit ihr los ist oder beziehungsweise sie haben es versucht, sie wussten es da selber noch gar nicht genau, mhm. aber ich weiß auch noch, dass wir bei der Intensivstation bei uns im Krankenhaus in der Nähe ist es so, dass man, ich weiß nicht, ob es überall so ist, dass man irgendwie klingeln muss und dann wird man reingelassen.
Ja, ja. Mhm.
Und das hat irgendwie das erste Mal richtig lange gedauert, bis wir da reingelassen wurden. Da mussten wir erst irgendwie warten. Und als wir dann da waren und sie da dann lag, dann hatten wir irgendwie das Privileg, dass wir direkt da durch konnten.
Mhm.
Und das hat mir halt dann auch schon irgendwie das Gefühl gegeben, boah, das ist gerade mega ernst. Also, dass wir jetzt hier einfach so durch diese Tür durften, obwohl andere Leute da vor uns zu ihren Verwandten halt, also die saßen da, da saßen Leute, die haben schon länger gewartet und würden auch gerne ihre Verwandten dann da besuchen, aber wir durften da durchgehen. Das war dann irgendwie, mein Bruder hat sich gefreut, weil er dachte, juhu, wir müssen nicht warten, aber irgendwie hat mich das kirre gemacht. Ich wusste, boah, jetzt irgendwie, ich hatte richtig Angst, was mich da jetzt dann erwartet. Ja. Ja, und dann lag sie dann da in ihrem Bett und hatte auch so einen Schlauch im Mund, glaube ich. Sie wurde auf jeden Fall beatmet, aber war stabil. Also ihre Organe, alles war
wieder her, also
top.
Ja. Mhm.
Die musste halt nur, wir wussten halt nur nicht, was mit dem Gehirn los ist, mit dem Kopf. Und zwar am Freitag oder am Samstag und es hat, glaube ich, auch längere Tage gedauert, bis man da Klarheit hatte.
Mhm.
Aber die Ärzte im Krankenhaus haben auf jeden Fall auch viel Hoffnung gemacht, was ich auch im Nachhinein nicht so gut fand. Also die haben auch so Sachen gesagt wie, Weihnachten könnt ihr wieder dann alle zusammen feiern oder irgendwie so. Und ich dachte mir so, Alter, wenn das nicht stimmt und du sagst das jetzt gerade zu meinem kleinen Bruder, ne?
Ja.
Dann drehe ich hier komplett durch.
Mhm.
Ja, und ich hatte direkt, also so, ich glaube, ich war irgendwie fast eine der Einzigen, die das dann gecheckt hat, das wird hier nicht mehr.
Mhm.
So. Ja, mein Papa, der war auch natürlich fix und fertig. Mein Papa, der war, also meine Mama und mein Papa, die waren so ein Herz und eine Seele, die waren immer so verliebt noch ineinander und waren auch immer so, die hatten beide denselben Humor und wir haben immer alle so viel gelacht, weil meine Mama war auch super tollpatschig und es sind immer super doofe Dinge passiert und wir haben uns immer komplett, also so kaputt gelacht. Das war, also wir hatten echt, das war alles so richtig schön.
Ja,
ja und dann war das, ich musste dann auch irgendwie dann meinen Kameraden bei der Bundeswehr Bescheid sagen, dass ich dann jetzt nicht komme.
Mhm.
Ja, und dann, von einem Donnerstag auf einen Freitag ist passiert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war ein Freitag. Ja, doch, es war ein Freitag, an dem das morgens passiert ist. Ja, und dann haben wir halt die nächsten Tage halt so in ihr Bett herumgebankt. Wir haben viel ihr vorgelesen und alle waren da und haben sie besucht quasi. Es hat sich keiner verabschiedet, das haben sie alle nur besucht. Weil
was war denn die Aussage der Ärzte? Was konnte man dann machen? Also einfach nur abwarten, dass sich das Gehirn erholt? Oder was haben die gesagt?
Ja.
Also was ist das Prozedere?
Ja, und die haben erst versucht, irgendwie, die haben abgewartet, glaube ich.
Ja.
Also, ja, die haben abgewartet. Die haben nicht, ich war mir danach, 2, 3 Jahre nach ihrem Tod, habe ich mir, war ich nochmal in dem Krankenhaus und habe mit dem Chefarzt da gesprochen, weil ich mir das irgendwie alles nochmal genau erklären lassen wollte, was da jetzt genau war und wieso wir jetzt so lange gewartet haben und was die sich hätten erhofft, also erhoffen können. Ja, und da hat er mir dann halt auch erst irgendwie gesagt, dass wenn meine Mama das überlebt hätte, dass sie dann ja quasi bettlägerig gewesen wäre. Und
Schwerbehindert.
das war damals nie zur Sprache gekommen. Also das war nicht so. Und ich weiß nicht, ob mein Bruder und ich oder unsere Familie, ob wir das irgendwie alles missverstanden haben oder ob die uns das falsch mitgeteilt haben. Aber ich habe halt wirklich gedacht, ja, dann warten wir jetzt noch ein paar Tage ab und dann wacht sie wieder auf und dann können wir wieder nach Hause gehen und dann gucken wir mal, was wir dann machen. So. Ach ja, und dann irgendwann donnerstags, mein Bruder, der ist dann auch direkt wieder zur Schule gegangen, weil er das unbedingt wollte. Also er wollte direkt wieder montags zur Schule. Natürlich wussten das da alle und auch die Lehrkräfte waren informiert. Aber er ja, brauchte das irgendwie. Und dann haben wir natürlich auch dann nichts gesagt. Aber ich weiß noch, ich musste ihn dann abholen und so sind wir von da an, von der Schule ins Krankenhaus gefahren. Und da wusste ich dann, dass, also da war dann quasi dieses Gespräch mit dem Chefarzt an dem Donnerstag und ich wusste, dass dieses Gespräch halt stattfinden wird, was jetzt mit Mama ist. Und er hatte dann auch auf dem Hinweg gesagt, ja, Jule, aber wir dürfen dann nicht mit Mama schimpfen, wenn sie dann wieder wach wird oder so.
Ja.
Und ich habe mir noch gedacht, so, nein, machen wir natürlich nicht. Aber insgeheim wusste ich quasi schon, ich glaube, das können
Wird nicht passieren.
wir gar nicht. Wir können gar nicht schimpfen. Ja, und dann mussten wir da auch rein ins Krankenhaus und dann wurden wir auch direkt in so ein anderes Zimmer gebracht. Und dann hat uns der Arzt quasi da das mitgeteilt. Und auch als wir dann direkt schon in das Zimmer da wussten, da wusste ich direkt, was der Arzt uns jetzt sagen wird, ne? Ja, und dann hat er uns das dann gesagt, dass ihr Gehirn so stark beschädigt ist, dass sie für Hirntod erklärt wurde. Ja, und dann bin ich ja komplett ausgerastet. Also ich bin aus dieser Tür rausgestürmt und meine Tante hinter mir her und ich habe um mich geschrien und ganz doll alles, also kurz und klein gehauen. Ja, weil ich so sauer war, auch
Auf
weil
sie
uns so
oder
viel Hoffnung gemacht wurde.
was
Was
so?
denn? Ja. Und dann, ja, mussten wir dann die Maschinen abstellen am nächsten Tag.
Boah.
Ja.
Unvorstellbar. Wart ihr
Ja,
dabei?
das war echt. Ja, ich war dabei. Wir mussten kurz rausgehen, weil die irgendwie diesen Schlauch aus dem Mund nehmen mussten. Und das war irgendwie, das bereue ich auch voll, dass wir dann da rausgegangen sind, tatsächlich.
Ja.
Weil ich habe echt jeden Moment, da hätte ich gerne noch aufgesogen, wo man sie dann noch sieht. Ihre Hände waren auch richtig, waren aufgebläht. Ach ja, genau. Und ein paar Tage vorher haben ihre Gesichtsmuskeln so gezuckt. Also sie hat die Augen plötzlich so ganz aufgerissen und hat so also so gezuckt. Und da habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass das Gehirn halt stark beschädigt wurde. Ja. Ja. Und dann haben wir die Geräte abgestellt und danach hat sie dann noch eine Zeit, also als die abgestellt waren, hat sie danach noch eine Zeit so weiter geatmet, so richtig so um, ja quasi so wie so um Luft gerungen. Es war richtig schlimm mit anzusehen. Und dann ja, wie ging das so eine Zeit und dann bin ich auch, glaube ich, nach Hause gefahren, weil ich so ein paar müde war. Und dann in der Zeit ist mein Papa aber mit meinem kleinen Bruder noch da geblieben im Krankenhaus und die haben sich dann dahingesetzt und sie hat die ganze Zeit dann noch weitergelebt. Und dann irgendwann haben die sich dann einen Kaffee geholt. Und als sie dann hochgekommen sind, dann war sie dann, wurde denen mitgeteilt, dass sie gestorben ist. Und dann hat sich ihre Haut, also dann war sie auch dann plötzlich, dann innerhalb von 5 Minuten sah sie dann auch schon ganz anders aus.
Ja. Hat das ja noch lange gedauert, ne, scheinbar.
Voll lange. Also es war richtig, ja, dass ich dann auch irgendwie gedacht habe, boah, sicher, das ist gerade, also,
ja.
Dass sie nicht doch noch hätte weiterleben können, ja. Und dass das gerade irgendwie noch ein Fehler ist, weil in diesem ganzen Prozess von ihrer Krankheit halt schon, ja, das Vertrauen in Ärzte halt schon irgendwie verloren gehabt hat, ne? Und das, also, die Schwestern waren auch alle ganz lieb auf der Station und die Ärzte waren auch lieb. Aber vielleicht habe ich halt auch einfach nicht das gehört, was ich hören wollte. Und war deswegen halt auch so gestimmt. Also so einfach, vielleicht habe ich auch irgendwie einen Schuldigen gesucht und wollte nicht, dass meine Mama der Schuldige ist. Ja.
Hast du diese Gedanken bis heute, dass du denkst, ob das richtig war, da die Maschine abzustellen? Vielleicht hätte man doch noch irgendwas...
Nee. Der Chefarzt, als ich dann 2 Jahre später oder so ins Krankenhaus da gekommen bin, und der mir sich echt viel Zeit für mich genommen hat, das war richtig schön, hat er mir ein Bild von ihrem Gehirn gezeigt und ein Bild von einem Gehirn mit normalem...
Okay, Aktivität.
Von einem normalen Menschen, ja genau, mit normaler Aktivität. Und da hat man auch gesehen, dass da ja nichts ist. Ja.
Und bist du dann auch wieder ins Krankenhaus zurückgefahren? Hast du sie dann da nochmal gesehen?
Nee. Ich habe sie dann das nächste Mal dann in der Leichenhalle gesehen.
Oh Gott.
Ja.
War das deine Entscheidung? Also, dass du, weil dein Bruder und dein Vater waren ja da und du wolltest aber nicht. Also, es war deine Entscheidung.
Ich bereue es, dass ich nicht gemacht habe, weil ich war mega müde. Ich wollte einfach schlafen. Ich musste mich hinlegen und meine Augen zumachen. Und ja, ich bereue es schon so ein bisschen, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil ich einfach so jeden Moment hätte noch gerne aufgesogen. Ja, aber
du, es war, wie es war.
Ich habe mich irgendwie dagegen entschieden.
Ja.
Ich habe damals dann wirklich dann von ihrem Tod halt mitbekommen. Ich habe geschlafen und meine Tante ist dann reingekommen ins Zimmer und hat gesagt, Julo, jetzt ist sie wirklich gestorben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und habe weiter geschlafen.
Och, ja. Tja, und irgendwann bist du aufgewacht. Und was hast du gedacht oder wie hast du dich gefühlt?
Ich glaube, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war okay. Also es war dann so, also für mich war das vorher schon
absehbar.
Ja, für mich war sie vorher schon quasi tot.
Ja, klar, aber die Tatsache, dass sie sich jetzt, dass sie Suizid begangen hat, ne, das hat ja vorher eure Gedanken ja noch nicht mal gekreuzt, dass sie das machen könnte, ne? Dann hat sie es plötzlich gemacht. Was hat es mit ihr gemacht?
Also meine Oma hat oft gesagt, dass sie froh ist, dass meine Mama nicht mehr leidet.
Ja.
Und diesen Gedanken habe ich auch oft. Dass ich froh bin, dass ihr es, also ich glaube daran, dass es ihr jetzt besser geht.
Ja.
Dass sie nicht mehr leidet und das gibt mir irgendwie viel. Ja. Bin echt ganz, ganz gut mit ihrem Tod klargekommen, bis ich selber Mutter geworden bin. Das hat alles irgendwie nochmal wieder Ja, viel aufgewühlt, also es hat alles aufgewühlt nochmal.
Das glaube ich.
Ja, aber die Tatsache, dass sie Suizid begangen hat, das ist so unvorstellbar. Ja. Also ich kann da ganz offen drüber reden und rede auch mit jedem Menschen drüber, mit dem ich begegne quasi. Mhm. Ja, und merke halt auch da, dass man da häufig dann so auf dass die Menschen erschrocken sind, als ich das dann so sage, weil irgendwie finde ich es halt auch wichtig, dass man das wie anerkennt, wie jeden anderen Tod auch.
Ja.
Ich kann auch verstehen, dass das Leute halt erschreckt und dass manche Menschen dann nicht so gut drüber reden können.
Ja, eigentlich, warum eigentlich, ne? Aber klar, ich meine, es kommt in unserer Gesellschaft halt nicht vor. Es passiert ständig, aber es kommt halt nicht vor. Wir wissen nichts darüber. Es wird immer überall totgeschwiegen. Aber letztendlich, wenn man sich nur mal auf den Kern der Sache konzentriert, warum eigentlich überhaupt? Warum? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Also deswegen, daran sieht man immer, wie viel mehr das thematisiert werden muss, so überall, ne?
Ja.
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 Wahnsinn. Aber wie ging's? Ich meine, du warst 18. Und wie ging's jetzt für dich weiter? Du bist ja irgendwann dann wieder zurück in deine Kaserne wahrscheinlich gegangen. Da hat man wahrscheinlich gewusst, aber wie haben die Leute auf dich reagiert? Wie hat überhaupt dein Umfeld auf dich reagiert?
Ich habe das dann danach direkt an dem Tag, als das passiert ist, wollte ich das noch meinen Freundinnen schreiben. Aber die wussten das alle schon. Weil, ich meine, wir haben auf dem Dorf gewohnt, es hat sich da verbreitet wie ein Lauffeuer. Das hat mich ein bisschen sauer gemacht. Da sind dann halt auch so ganz viele Gerüchte zustande gekommen und auch Unwahrheiten, wo man dann das alles erstmal irgendwie klarstellen musste. Nee, so war das eigentlich nicht. Genau, ich bin dann nach 3-4 Wochen wieder in die Kaserne gekommen und da musste ich das auch erklären. Da hatte ich auch ein ganz schlimmes Ereignis, wenn ich daran zurückdenke. Das macht mich auch so unglaublich traurig, weil ich die ganze Zeit immer gefasst, aber dann die anderen Kameraden, die haben sich halt gedacht, wieso ich halt so lange weg war. Und dann hat einer gesagt zu mir, das weiß ich nach, und Jule, bist du jetzt endlich wieder aus dem Urlaub da? Und das war so schlimm für mich, weil, also er wusste halt nicht, was passiert ist.
Ja, oh Gott.
Er dachte halt, ich wäre im Urlaub gewesen. Und da bin ich auch vor versammelter Mannschaft richtig zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, das war alles andere, aber kein Urlaub.
Ja.
Ja. Ja. Ja, und sonst wurde man halt viel so. Ja, mit Samthandschuhen angefasst.
Ja, aber das ist immer, man sieht immer nur diese mitleidigen Blicke, aber redet keiner, ne? Hat dich irgendeiner mal was gesagt oder irgendwie was gesagt?
Nein. Nein.
Dieses schreckliche Mitleid, das einem dann so entgegen, aber nur aus den Augen so entgegenspringt, aber eben.
Ja, voll. Ja, nee, nie hat. Also, es hat mich keiner irgendwie gefragt. So, es war einfach so. Ja, wie du sagst, diese Blicke, die einen dann da durchbohren. Die Beerdigung, die war auch echt wohl noch sehr schlimm.
Ja.
Es waren super viele Menschen in der Kirche, weil wir halt ja auf dem Dorf gewohnt haben. Ich bin auf der Beerdigung auch super, total zusammengebrochen. Als der sagt, als die Urne dann heruntergelassen wurde, war ganz, ganz schlimm. Und fühle mich deswegen immer noch manchmal total unwohl, wenn ich Menschen begegne, wo ich weiß, okay, die waren auf der Beerdigung und die habe ich da so gesehen und
deswegen ist dir das unangenehm.
Tatsächlich,
warum?
Ja.
Und glaubst du das? Meinst du nicht, das kann jeder nachvollziehen?
Nee.
Also, würdest du das denken über jemanden, den du so gesehen hättest?
Absolut nicht, nee. Ja,
eben.
Aber
warum sollte das irgendeiner denken?
Ich weiß nicht.
Ey, und selbst wenn es tatsächlich jemanden da draußen geben sollte, der das gedacht hat, ja, dann kann man dem das auch mal wünschen.
Also,
ja, also wenn das auch nur irgendeiner denken sollte, dem, boah, das kann ich mir aber echt gar nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich, es ist so unvorstellbar. Und ja, vor allem hast du irgendwie irgendeine Unterstützung aus deiner Familie bekommen? Also was war das Beste, was konnte man gut für dich tun? Weil dein Vater war ja wahrscheinlich auch mit sich selbst beschäftigt. Dann hast du deinen kleinen Bruder da noch, der muss ja irgendwie auch irgendjemand kümmern. Mhm. Konntet ihr euch gegenseitig irgendwie Halt geben? Habt ihr darüber gesprochen? Wie waren die Tage da zu der Zeit?
Ja, wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben viel über Mama gesprochen. Das hat mir auch wirklich, das war das Beste, darüber, also hat mir am besten getan, darüber zu sprechen, über sie zu sprechen, über über ihr, das ganze, unser ganzes Leben quasi nochmal Revue passieren zu lassen und die ganzen guten Erinnerungen und die ganzen lustigen Sachen, die wir gemacht haben. Das ist auch das, was wir heutzutage noch machen, mein Bruder und ich, dass wir immer noch so sagen, bist du noch damals, als wir das und das gemacht haben. Ja, das ist so irgendwie unsere Art und auch gerade die Art von meinem Bruder, darüber zu reden. Mhm.
Warst du wütend auf sie jemals?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Und ich glaube auch keiner von uns.
Nee.
Also klar hat man vielleicht mal so Sekunden, wo man sich denkt, toll, danke. Aber nee, ich war nicht wütend.
Aber jetzt kann ich ja die Frage stellen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Es macht mir nämlich wirklich zu schaffen, weil ich nämlich heute tatsächlich eine E-Mail bekommen habe und die passt jetzt wahnsinnig gut zu deiner Geschichte. Das ist eine Frau, die schreibt, sie ist seit Jahren schwerst depressiv und vor allem jetzt seit, ich glaube, sie schreibt seit Monaten, rund um die Uhr schwerst suizidal. Und sie hat alles durchlaufen, sie hat alles versucht, sich Hilfe zu holen, Medikamente, Therapien, Klinikaufenthalte, also wirklich alles probiert. So, und es hat nichts geholfen und sie ist so beeinträchtigt, dass sie tatsächlich ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt. Sie hat alles verloren, sie hat ihre Freunde, ihre Hobbys, ihren Job, sie hat alles verloren, aber sie ist Mutter von 3 Töchtern mit 19, 17 und 12, glaube ich. Und das ist ja, ich meine, das passt so gut zu deinem Fall, ne? Dieses, man versteht ja, okay, so, wie soll jemand so weiterleben? Es sind so, diese Qualen sind einfach nicht auszuhalten. So, was ist das für ein Leben? Das ist doch klar, dass jemand so ein Leben nicht mehr leben kann. Das geht einfach. Ja. Das kann man von ihm auch nicht verlangen, nur der Kinder wegen da zu bleiben. Aber die Kinder, ich meine, jetzt, ne, was, es hätte ja auch für deinen Fall in dem Sinne keine Lösung gegeben. Weil natürlich wünscht man sich, ich kann das wahrscheinlich gut nachvollziehen, weil natürlich wünsche ich mir, dass meine Mutter auch heute noch da wäre. Ich werde jetzt 50, aber ich vermisse sie unfassbar und ich möchte wahnsinnig, dass sie da ist. Aber niemals hätte ich gewollt, dass sie nur meinetwegen hier bleibt und nur meinetwegen Qualen weiter aushält. Es gibt ja für dich keine Lösung, oder? Also das ist ja das Schwierige an der Sache, dass du deine Mama verstehen kannst, aber für dich ist es eben, hättest du dir natürlich was anderes gewünscht, ne?
Klar, hätte ich. Ja. Aber wie du auch sagst, ich würde auch nie wollen, dass meine Mama nur für mich dieses Leben, diesen Alltag, diesen Schmerz, den die sie da 2 Jahre wirklich gefühlt hat, fühlt.
Und ja, von dieser Kampf oder diese Qualen haben sich ja auch auf euch übertragen, ne?
Absolut.
Also wie du ja sagst, auch dein Vater, dein Bruder, du, ihr habt das hautnah mitbekommen und jemanden so leiden sehen, das macht ja auch was mit einem. Also das geht ja auch nicht so weiter, das kann man ja auch nicht jahrelang einfach aushalten, ne?
Nee, das war auch echt schlimm. Also, und ich glaube, das war halt auch so der letzte Tropfen, der so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wieso sie es dann gemacht hat. Weil sie sich gesagt hat, ja, die anderen machst du sowieso traurig. Das war auch so der letzte Satz in ihrem Abschiedsbrief. Das hätte ich nicht gewollt. Auf gar keinen Fall.
Ja, aber trotzdem ist es einfach so furchtbar, weil diese E-Mail, auf die ich gerade Bezug genommen habe, ich glaube, da steht der letzte Satz. Also ich war so schockiert, als ich diese Nachricht gelesen habe, weil ich auch dachte, da stand jetzt drin, sie bewundert Menschen, die das durchziehen und sich wirklich umbringen, weil sie da so Angst vor hat. Oder so, habe ich auch gedacht, schieb mir das doch jetzt bitte nicht auf die Fußplatte. Also ich bin doch jemand, der seine Mutter durch Suizid verloren hat. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Weil der letzte Satz ist nur, was denkst du darüber? Ja, was soll ich denn jetzt schreiben? Soll ich denn schreiben, ja, bring dich halt um oder bring dich nicht um wegen deiner Kinder? Was soll ich jetzt dazu sagen? Also, aber
ja, das ist ja auch krass.
Ja, Weil es gibt ja auch nichts, was man dazu jetzt raten könnte. Weil ich meine, ne, es ist, wie wir es gesagt haben, wir verstehen total unsere Mütter, aber wir verstehen auch uns, also dass es eine Katastrophe ist. Vor allem, du warst 18, erst in dem jungen Alter, das alles miterleben zu müssen. Und das zeichnet sich ja für den Rest deines Lebens. Ne? Also.
Ja, Wahnsinn. Ich hätte auch gar nicht gewusst, was man darauf sagt, wie man darauf reagiert.
Ja, aber gibt es irgendetwas, was du dir in Bezug auf deine Mutter wünschst? Ja, ich meine, man wünscht sich natürlich, irgendjemand hätte mal rausgefunden, was mit ihrem Bein war.
Genau.
Ne? Ja. Das.
Ja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, ja, dass sie ernster genommen wird. Mhm. Dass sie, weiß ich nicht, vielleicht in der Klinik, dass man da anders mit ihr umgegangen, dass man da ja anders, sie anders irgendwie therapiert hätte, dass man sie einfach.
Ja, man weiß es auch nicht, weil eigentlich würde man.
Ich weiß auch nicht.
Das war schon eine Klinik, die sich eigentlich gut mit psychischen Krankheiten auskennt, ne? Und dann würde man ja denken, okay, da war sie eigentlich an einem guten Ort. Und wenn es jetzt wirklich was Psychisches, also wenn wirklich rein was Psychisches die Ursache gewesen ist, dass man ihr dann doch irgendwie geholfen hätte oder hätte helfen müssen oder können oder wie auch immer. Und das war ja auch nicht der Fall, ne? Deswegen.
Nee.
Ja, es ist wirklich ein so tragisches Schicksal einfach.
Ja, ich habe im Nachhinein auch diese Klinik kontaktiert, weil ich super gerne irgendwie wissen wollen würde, was meine Mama da so erzählt hat.
Ja.
Wie die Angebote waren, wie die Sitzungen waren.
Da dürfen die wahrscheinlich nicht sagen.
Leider nicht. Also da ist auch die Schweigepflicht über den Tod hinaus. Ja. Aber das interessiert mich echt brennend.
Mhm. Davon
hat sie nie was erzählt.
Bitte?
Wirklich. Da hat sie nie was drüber erzählt, was sie jetzt da genau besprochen wird.
Mhm. Hast du denn rückblickend noch irgendwelche anderen Sachen rausgefunden? Also jenseits zum Beispiel ihrer Google-Suchen oder eben was du da in ihrem Handy gefunden hast? Sonst noch irgendwas, was für dich noch irgendwie, ja, irgendwie hilfreich war? Irgendwelche Informationen oder sagen wir mal eher einer Erklärung noch glich oder so?
Nee, gar nichts. Also das mit dem Handy, das war echt, nochmal irgendwie, echt nur ein Schock, weil ich dann da auch dann erstmal gecheckt habe, wie lange und wie oft sie dann darüber nachgedacht hat, weil das, also sie hat gefühlt den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als da in Google irgendwie was zu suchen, was ja auch ein super schwieriges Thema ist, weil das ist ja auch, also man findet ja auch so, viele Sachen sind ja auch gesperrt, die sie eigentlich hätte finden wollen.
Okay.
Viele Seiten, viele Foren, die wurden ja dann, da konnte man nicht zugreifen.
Okay.
Und dieses Verzweifelte nach irgendeiner Antwort suchen, sie hat die Frage ganz oft dann umgestellt, weil sie auch einfach dann nicht das gefunden hat, was sie suchen wollte. Also nicht das, keine Antwort gefunden hat auf ihre Suchen.
Aber da kann man auch noch mal deutlich dran erkennen, dass sie wirklich alles, zumindest was in ihrer eigenen Macht lag, wirklich versucht hat.
Ja.
Die hat nicht leichtfertig aufgegeben. Gar nicht.
Nee. Sie hat sich da echt 2 Jahre durch den Alltag gekämpft und
mit allen Ärzten, was du sagst, und der Klinik noch am Schluss und Medikamenten und so. Also das ist wirklich kein Suizid, wo man sagen kann, die hat viel zu früh aufgegeben und man hätte doch noch was ich alles ausprobieren können. Nee, offensichtlich hat sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ne?
Ja. Wir wussten auch selber nicht mehr, was wir sagen. Nee. Wenn sie uns gefragt hat, was machen wir denn jetzt? Dann standen wir da auch und waren so, keine Ahnung. Ich weiß noch, kurz nach ihrem Tod, das war auch super schlimm, haben wir einen Brief bekommen von der war an Mama adressiert, von einer Schmerzklinik, wo sie dann einen Platz bekommen hat.
Oh.
Ja, und dann musste ich da anrufen und sagen, ich glaube, ich habe da gar nicht angerufen, es war einfach nichts. Ich habe einfach nichts gemacht, dass sie da irgendwie hinkommen darf oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber da war das dann auch
zu spät
leider. Ja.
Ja, wie findest du ihre Suizidmethode?
Hart.
Hast du sie gesehen eigentlich in dem Moment?
Nee. Okay. Mein Papa hat die Tür. Mhm. Ich habe also nicht komplett. Ich habe ihre Hand gesehen und so ihre Füße. Mhm. Aber zum Glück nicht ihr Gesicht.
Ja, ihr ganzen oder auch Körper. Nicht.
Nein.
Gott sei
Dank. Nein. Mhm. Mein Papa hat uns da so von ihr weggeschickt und hat sie da selber befreit. Das ist der,
oh Gott.
Sehr schlimm. Ja,
was macht das mit dir?
Ja, es ist so unbegreiflich. Also irgendwie auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir sie doch gefunden haben, weil ich so wirklich dann so hautnah dann alles irgendwie durch wirklich, dass ich alles genauso sehe und genauso weiß, wie es passiert ist, den ganzen Tatvorgang und mir nicht fragen muss, jetzt, wie war das?
Ja.
Warum? Also so, wie ist sie dahin gekommen? Also wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie im Bahnhof gewesen wäre und ein Zugunglück, dann irgendwie, ja, wie ist sie dahin gekommen? Was waren ihre Gedanken? Das war irgendwie so, weil das halt alles so kurze Abschnitte waren, sind da bei mir irgendwie weniger Fragen im Kopf.
Mhm.
Und das, das beruhigt mich irgendwie, dass ich weiß, dass, ja, aber natürlich, wenn ich dann da jetzt noch öfter drüber nachdenke, ist es natürlich Wahnsinn, dass ich einfach da lag und geschlafen habe und sie 2 Meter neben meinem Kopf eine Wand weiter ihr Leben beendet hat, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, nimmst du ihr das? Also, dass sie.
Nein.
Kann man ja auch, haben wir schon drüber gesprochen. Du siehst halt, wie ferngesteuert sie war, ne?
Ja, nein. Also, nee. Nehme ich nicht. Also, das habe ich auch immer, wenn ich das Menschen sage, dann bekomme ich oft zu hören, so, ja, du musst jetzt nicht so tun vor uns. Und, aber tatsächlich nehme ich ihr das wirklich nicht übel.
Richtig. Hm. Aber hast du das auch, das ist das, was mich an Suiziden so, das kann ich kaum aushalten, das ist dieses unglaubliche Mitleid, was man für jemanden hat, ne? Das tut einem so leid, dass es jemandem so gegangen ist, dass der, damit er das tut. Hast du das auch?
Ja.
Ich kann es kaum aushalten, wenn man sich da so reinversetzt, dieses
Mitleid
aushalten.
Ja, gerade auch dann, als ich diesen Babyblues hatte.
Ja.
Da war das auch so schlimm, dass ich gedacht habe, boah, so, du hast dich noch schlimmer gefühlt.
Ja.
Bei mir ist das jetzt vielleicht so ein bisschen wegen den Hormonen, aber und ich weiß, dass es wieder aufhört, aber du hast dich immer so gefühlt, jeden Tag, jeden Morgen, jede Nacht. Und dann hattest du auch noch so dolle Schmerzen. Ja, das zerreißt mir das Herz.
Ja, genau.
Ja, und das ist halt auch das eventuell, weshalb ich nicht sauer bin.
Nee.
Ja. Und das hat mir auch wirklich viel geholfen, dann über ihren Tod hinwegzukommen.
So, meine nächste Frage wäre jetzt, ob du dich in therapeutische Hände begeben hast und du hast vorhin ja erzählt, hast du mittlerweile, ne? Genau. War das der Ursprung dessen, warum du das getan hast?
Nee. Ich habe direkt nach ihrem Tod, ich glaube, dann war das 2019 schon, die Argus Selbsthilfegruppe, die nächste Gruppe besucht, die mir vom örtlich gesehen am nächsten war. Und das war auch echt super schön. Mhm. Hat mir voll viel weitergeholfen. Ich bin dann aber umgezogen in eine andere Stadt.
Ach so.
Und nach Köln. Und hier bin ich noch nicht dazu gekommen, wieder so eine Gruppe zu suchen.
Mhm.
Aber ich habe mir vor 2 Jahren dann trotzdem nochmal Hilfe gesucht, therapeutische Hilfe. Mhm. Ich mache Gruppentherapie.
Mhm.
Und aber jetzt gar nicht so ausschlaggebend wegen meiner Mama. Es war jetzt auch immer Thema und weiß jetzt auch, dass viele Probleme, die ich jetzt so habe, dass da der Ursprung ist.
Ja.
Ja.
Ja, das ist nämlich wirklich das Problem. Das habe ich auch mal irgendwann formuliert in irgendeinem Text, den ich geschrieben habe. Dass alles, das ist deine Tochter, ne? Müssen wir nur eben erklären. Ja. Was ist das denn für ein Tier?
Also, ja, nee.
Deine Tochter, genau, die hat deinen Mann gerade gebracht. Genau. Genau. Nee, das Problem ist ja, durch das, was wir erlebt haben, resultieren tausend Sachen. Das hat Konsequenzen und aus diesen Konsequenzen resultieren wieder Konsequenzen und das geht immer so weiter und deswegen, das hat riesige Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens einfach, ne?
Ja.
So viele Dinge, wie wir dann Beziehungen führen, ne? Nach dem, was passiert ist und so. Das hat einen Effekt auf alles. Ja,
ja.
Das kann ich das gut verstehen, dass, genau, also dass der Ursprung schon durchaus das sein kann, was da passiert ist.
Ja, genau. Und das musste ich auch erstmal verstehen.
Ja.
Also ich bin mit einem ganz anderen Thema quasi in die Therapie gegangen und irgendwann hat sich dann halt herauskristallisiert, ah, okay, das ist deswegen und das ist auch deswegen und das ist auch deswegen.
Ja. Inwiefern hast du dich denn verändert seitdem?
Ich versuche auf jeden Fall immer meine Gesundheit viel mehr wertzuschätzen.
Mhm.
Auch die Gesundheit von meinen Mitmenschen.
Ja.
Ich bin aber auch viel, viel ängstlicher geworden. Das ist halt auch ein Grund, weshalb ich die Therapie angefangen habe, weil ich super viele Ängste entwickelt habe. Höhenangst und hatte auch eine lange Zeit Angst beim Autofahren. Und bin super ängstlich geworden. Ich habe extreme Verlustangst entwickelt. Ja. Ich habe wenn mein Mann abends das Haus verlässt, habe ich Angst, dass er abends nicht wiederkommt und auch mein Papa und mein kleinen Bruder, jetzt auch natürlich auch meine Tochter.
Ja.
Zwar merke ich auf jeden Fall, dass ich hatte immer Angst, dass ich so eine Helikopter-Mama werde und ihr gar keinen Freiraum geben kann.
Mhm.
Ja. Deswegen bin ich auf jeden Fall auch in Therapie und arbeite da stetig an mir. Mir ist auch auf jeden Fall aufgefallen, dass wenn jemand mir sagt, dass es ihm nicht gut geht, dass da bei mir direkt die Alarmglocke klingelt.
Ja.
Ja, dass wenn mein Mann irgendwie mal einen schlechten Tag hat, von der Arbeit kommt und irgendwie sagt, heute ist blöd und die Sonne scheint nicht und es liegt einfach, kommt einfach alles zusammen, dann klingeln bei mir direkt die Alarmglocke.
Ja.
Dann kriege ich direkt Panik.
Mhm.
Ja. Das ist das, was.
Würdest du mit dem Wissensstand, auf dem du heute bist, Dinge anders machen im Bezug auf damals? Als sie noch gelebt hat?
Voll. Ja.
Ja?
Voll. Also ich studiere soziale Arbeit und wir haben viele Module, die das Thema Suizid und Prävention und Depressionen auch generell psychische Erkrankungen beinhalten.
Mhm.
Ich bin halt einfach, ich bin halt erwachsen geworden und hätte halt einfach sie ganz anders anders begegnet, hätte andere Fragen gestellt, hätte andere Dinge mit ihr auch gemacht noch zum Schluss, wäre vielleicht nicht zur Bundeswehr gegangen und hätte versucht, mit ihr den Alltag zu bewältigen und nicht zu flüchten.
Ich weiß.
Quasi.
Ja.
Und wäre generell ein ganz anderes Kind gewesen, hätte ich gewusst,
hätte,
dass ich wirklich nur 18 Jahre habe mit ihr, dann hätte ich mein Naturell überlegt, vielleicht.
Ja, scheiße. Ja, das sind diese ganzen Gedanken, ne? Hätte ich das gewusst. Ja. Was sind die Hauptgedanken, die dich heute noch umtreiben, also die dich heute noch verrückt machen? Vieles davon hört ja nie auf. Was ist so das, was ist das, was dich am meisten traurig oder fertig macht heute noch?
Tatsächlich echt einfach erstmal so, dass sie
nicht da.
Ja, meine Tochter nicht kennenlernt, dass sie nicht da ist, dass sie nicht auf meiner Hochzeit war, dass sie nicht bei der Geburt dabei war, dass sie niemals, egal was passiert, ich kann machen, was ich will, sie wird niemals mein Kind sehen. Ne? Sie wird niemals mein Kind sehen. Und,
da hätte ich aber gerade sie gesehen. Ja, so, ja. Wer weiß.
Ja, sie lacht. Und ja, ich bin super gläubig, sehr religiös und frage mich auch oft, ob ja, sie im Himmel ist.
Kriegst du Zeit?
Sie habe ich tatsächlich schon öfter bekommen, ja. Ich habe
mal eine oder wie sahen die aus?
Erbsensuppe gekocht und dann ist vom, warum auch immer, ist vom Schrank oben ein Bild von ihr runtergefallen und ich frage mich bis heute, warum da dieses Bild lag.
Ja.
Das war super gruselig, aber ja. Ja. Ich mache auch jetzt, also ich sehe auf jeden Fall auch in meiner Tochter viel.
Oh.
Wieder versuche so alles, alle Rituale, die ich mit meiner Mama hatte, irgendwie beizubehalten.
Oh, schön.
Das gibt mir echt super viel, dass ich irgendwie ja, ihr auch so eine schöne Kindheit geben kann, wie ich sie hatte.
Träumst du von ihr noch?
Ja, aber ich habe tatsächlich noch nie von dieser Situation geträumt. Da bin ich echt super dankbar drin. Also immer, wenn ich von ihr träume, dann ist sie auch krank. Also und dann ist sie traurig. Und dann hat sie auch im Traum keine Lust mehr, ihr Leben weiterzuführen. Sie ist war nie gesund.
Ach, ja, vielleicht kommt das immer noch, wer weiß. Weil ich habe nie, von dem Erlebnis selber habe ich auch noch nie geträumt, aber ich habe es auch schon passiert. Ich träume entweder, dass sie das passiert ist, was passiert ist. Und sie ist zurückgekommen und mir geht's gut. Und dass ich bin so unfassbar erleichtert, dass sie wieder da ist. Und das ist unglaublich. Oder ist es so, als wäre sie nie weg gewesen. Also ich habe beide Varianten. Dass ihr Suizid nie passiert ist und dass sie einfach nach wie vor in meinem Leben vorkommt. Oder eben, dass das alles passiert ist und dass sie zurückgekommen ist. Und beides.
Ach, aber, und wie findest du das? Mein Papa zum Beispiel hat das auch, dass er träumt, dass sie das überlebt hat oder dass sie nicht, dass es nicht passiert ist. Und natürlich ist das auf der einen Seite irgendwie schön, sie nochmal so vor Augen zu sehen, aber wenn er morgens aufwacht,
schrecklich.
Ist das so schlimm für ihn.
Der Hammer, genau. Ja, ich meine, ich denke immer, vielleicht ist das irgendwie so ein Signal, so ein Zeichen, dass sie auf eine andere Art halt nach wie vor einfach bei mir ist. Und das ist ihr, weil ihr ist in den Träumen immer gut, ne? Also da ist nichts zu merken von Depressionen oder so. Und dann denke ich, naja gut, ihr geht's jetzt bestimmt auch gut und sie ist irgendwie bei mir. Und aber trotzdem dann aufzuwachen, beziehungsweise eigentlich ist diese andere Version des Traumes viel schlimmer. Man war, also im Traum war sie ja tot und dann war sie plötzlich wieder da und diese Erleichterung.
Ja.
Ne? Das heißt, du traust dir dann erleichtert zu sein und dann wachst du auf und merkst, oh.
Ja, genau, das hat mein Papa auch oft. Er ist, dass er auch morgens aufwacht und dann so neben sich im Bett fühlt, ob das wirklich alles nur ein Traum war, ob er wirklich ihren Tod quasi auch nur geträumt hat.
Ja, genau.
Ja.
Mhm. Ja.
Aber nie.
Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
Mir tut es unglaublich gut, darüber zu sprechen. Ich habe auch echt, glaube ich, jede Folge gehört. und ich wollte halt auch einfach mal meine Mama vorstellen.
Ja.
Ja. Ja. Und es anderen Menschen irgendwie zeigen, dass man danach auch trotzdem noch ein schönes Leben führen kann. Weil das führe ich.
Ja.
Und, das ist möglich.
Ja, und das gibt immer ganz vielen Betroffenen, vor allem die, denen, die noch so am Anfang stehen, echt Hoffnung und Zuversicht,
uns
reden zu hören, dass, ich meine, wir sagen es auch immer wieder, es wird nie wieder gut und es bleibt so, wie es ist, aber man lernt halt, diesen Rucksack zu tragen und damit umzugehen und also deswegen nie die Hoffnung und das Vertrauen irgendwie aufgeben. Ja, ja, was hast du für eine Botschaft noch am Schluss an die Zuhörer?
Ja, ich wünsche mir einfach, egal in welcher Situation man sich befindet oder du dich befindest, ob du jetzt Betroffener bist oder auch vielleicht, ob du selber Probleme mit deinem Alltag, mit den Bewältigungen deines Alltags hast, dass man durchhält, dass du durchhältst.
Ja.
Ja.
Das sagt sich so einfach. Ne?
Ich denke, das sagt sich so einfach. Ich komme mir auch so doof vor, wenn ich das sage.
Ich weiß aber genau, was du meinst, weil das macht total viel mit manchen. Die klammern sich dann an diese Worte, weil aber wir können eben aus unserer Erfahrung sagen, es wird irgendwann besser. Halte durch und hab Vertrauen und gib nicht auf. Ne? Es ist
vielleicht noch ein kleines Stück und das nächste Mal noch ein kleines Stück und dann noch ein kleines Stück.
Ja, genau.
Ja, aber doch, du hast recht, das
sagt mich immer so. Aber trotzdem, manchen hilft es und deswegen, und ich meine, wir sind das Beispiel dafür, es geht immer irgendwie weiter und nicht aufgeben.
Ja.
Genau. Ja, liebe Juli, erstmal danke dir für das.
Dankeschön.
Dass du berichtet hast und dass du deine Geschichte und eure Geschichte erzählt hast. Deswegen Dankeschön dafür und alles, alles Liebe von Herzen für dich und für
dich. Ja, ich danke dir auf jeden Fall.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war Jules Geschichte. Liebe Jule, es tut mir so leid, was dir in deinem jungen Leben schon alles widerfahren ist. Ich fühle so sehr mit dir und es macht mein Herz schwer. Was mein Herz sehr erfreut hingegen ist, dass du ein kleines Stückchen deiner Mama mit deiner Tochter zurückbekommen hast. Natürlich ist auf der anderen Seite gerade die Existenz deiner Tochter ein weiterer Teil, der dein Dasein als hinterbliebene Tochter unendlich traurig macht. Das hast du ja auch in unserem Gespräch beschrieben. Dass ihr gerade auf diesem neuen Oma-Feld so sehr fehlt. Ich bin mir aber sicher, dass sie seit ihrem Tod nach wie vor immer bei dir ist. Das hat sie dir ja schon beim Zubereiten der Erbsensuppe gezeigt. Fragt sich nur, ob es war, weil sie Erbsensuppe mag oder eben gerade nicht. Wer weiß. Du bist eine tolle und starke junge Frau, die ihren Weg gehen und meistern wird. Und dafür wünsche ich dir alles Liebste der Welt. Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Such dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gab. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wer mich mit einer Tasse Tee unterstützen möchte, da ich, wie ihr wisst, kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme, der kann das über meinen PayPal-Spenden-Button auf meiner Webseite tun. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.